Also ich bin Hartmut Rosa, ich bin Soziologe, aber eigentlich auch Sozialphilosoph, als solchen verstehe ich mich in erster Linie und ich arbeite auf dem Lehrstuhl für Allgemeine und Theoretische Soziologie in Jena und bin Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt.
Sie haben sich ja intensiv mit dem Thema Zeit und auch Zeitknappheit beschäftigt. Warum haben wir denn Probleme mit der Zeit?
Das Erstaunliche ist, dass wir offensichtlich immer weniger Zeit haben, obwohl wir sie den ganzen Tag sparen. Das war tatsächlich einer der Auslöser, warum ich mich mit der Zeit versucht habe zu beschäftigen, weil mir aufgefallen ist, dass die meisten Menschen sagen, ich habe ein Problem mit der Zeit. Und dann dachte ich, wenn wir alle ein Problem mit der Zeit haben, ist es wahrscheinlich ein Strukturproblem. Und die Erklärung dafür ist eigentlich nicht, dass die Technik so schnell geworden ist, sondern dass wir so viel zu tun haben. Unsere To-Do-Listen explodieren buchstäblich. Also es ist nicht das Problem, dass wir schnell handeln können und das auch tun, sondern es ist das Problem, dass wir ganz viel tun wollen und tun müssen und glauben, tun zu müssen. Wenn man dann nachfragt, wo kommt denn dieses Explodieren der To-Do-Liste her, dann wird das wirklich soziologisch. Dann muss man verstehen, dass es ein Grundzug unserer Gesellschaft ist. Die kann sich nur dynamisch stabilisieren. Das heißt, wir brauchen jedes Jahr Wachstum, Beschleunigung, eine Steigerung der Innovativität, der Innovationsleistung, um so zu bleiben, wie wir sind. Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, aber auch unser Wissenschaftssystem zum Beispiel oder unser Sozialstaat, die können sich nur durch permanente Steigerung, Erneuerung und Wandel in der Struktur erhalten. Und das führt für uns Einzelne dazu, dass wir jedes Jahr schneller laufen müssen, nur um unseren Platz zu halten.
Sie haben gestern gesagt, wir laufen nicht mehr auf ein Ziel zu, sondern vom Abgrund weg. Was heißt das jetzt?
Ich glaube, man kann sich das ganz gut tatsächlich an der Idee des Wachstums klar machen. Es ist offensichtlich, dass im 18. Jahrhundert diese Steigerungsbewegung der Moderne, also was man oft mit höher, schneller, weiter beschreibt, dass diese Steigerung mit einem Glücks- und Freiheits- und Fortschrittsversprechen verbunden war. Also die Idee war, wenn wir wirtschaftlich wachsen, dann werden wir Armut und Knappheit überwinden und mithilfe der technischen und wissenschaftlichen Steigerung werden wir unser Leben besser machen. Wir werden viele Beschränkungen überwinden. Wir werden sogar Zeitknappheit überwinden und Unwissenheit und so weiter. Und jetzt stellen wir irgendwie fest, naja, Armut und Knappheit gehen nicht weg, obwohl wir seit 250 Jahren relativ kontinuierliches Wirtschaftswachstum haben. Im Gegenteil, die meisten sagen, das wird noch viel härter mit dem Wettbewerb. Die Ressourcen werden knapp. Die Asiaten drängen auf den Markt, die Lateinamerikaner auch. Keiner glaubt mehr, dass wir Zeitknappheit durch Technik überwinden. Im Gegenteil, wir haben das Gefühl, das wird immer schlimmer damit. Und trotzdem müssen wir wachsen. Also wenn die Österreicher sagen oder die Deutschen oder die EU oder die Amerikaner, wir müssen Wachstum in Gang bringen oder in Gang halten, dann sagen sie das nicht, weil wir sonst nicht genügend Nahrung haben oder Kleidung oder Computer oder Autos, sondern das Problem ist, wir haben eigentlich schon genügend Computer, Autos, Kleidung und wir müssen trotzdem irgendwie Wachstum erzielen. Das heißt, wir müssen wachsen, damit wir so bleiben können, wie wir sind. Wir müssen nächstes Jahr ein bisschen schneller laufen, damit wir nicht zurückrutschen und deshalb laufen wir eigentlich von einem Abgrund weg. Wenn wir nächstes Jahr nicht schneller sind, dann können wir unsere Arbeitsplätze nicht erhalten, dann bricht der Sozialstaat zusammen, kommt der Haushalt in Schieflage und so weiter. Also wir laufen nicht mehr auf die Verheißung zu, das bessere Leben, die neue Zeit, die ja eigentlich Säkularisierung der christlichen Idee ist, die wollten wir selber herstellen, die neue Zeit, als Verheißungshorizont. Aber dieser Verheißungshorizont hat sich eingetrübt, der ist verschwunden. Wir glauben, wenn wir uns nicht steigern, wenn wir nicht innovativ bleiben, wenn wir Wachstum nicht in Gang bringen, dann bricht das, was wir haben, weg. Also wir werden vom Abgrund sozusagen von hinten eingeholt.
Manche meinen, Entschleunigung wäre die Lösung, aber das sehen sie nicht.
Nein, ich glaube, das ist nicht die Lösung aus mindestens zwei Gründen. Das eine ist, wir können nicht einfach entschleunigen und alles andere so lassen, wie es ist. Also wenn wir uns in einem gesellschaftlichen System bewegen, das sich nur durch Steigerung erhalten kann, dann ist das einzige Ergebnis des Langsammachens, dass wir abgehängt werden, dass wir nicht mehr mithalten können. Man kann nicht sagen, wir wollen Wachstum, wir wollen Innovativität steigern, wir brauchen mehr Wettbewerb zwischen Schulen, Universitäten, Krankenhäusern zum Beispiel und gleichzeitig wollen wir den Menschen mehr Zeit geben. Zeit ist nicht ein Feld der Gesellschaft, so wie zum Beispiel Bildungswesen, Verkehrswesen oder Sport ein Feld der Gesellschaft ist, sondern Zeit ist etwas, was durch alle gesellschaftlichen Felder hindurchgeht, was die miteinander verbindet. Und sobald ich sage, wir brauchen mehr Wettbewerb oder wir brauchen Wachstum oder wir brauchen mehr Innovation im Sinne von Veränderung, drehe ich an der Zeitschraube. Dadurch mache ich Zeit knapp. Also man kann nicht sagen, ich will mehr Zeit, aber alles andere so lassen, wie es ist. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass Langsamkeit per se gar nicht so attraktiv ist. Also in vielerlei Gebieten des Lebens wäre Langsamkeit kein Gewinn, sondern ein Verlust. Also wenn der Notarzt länger braucht oder wenn es einfach länger dauert, bis der Computer hochfährt oder wenn gar die Achterbahn langsam fährt und dann im Looping abstürzt, da gewinnen wir nichts. Wenn also Menschen von Langsamkeit träumen oder denken, ja, es müsste alles irgendwie langsamer gehen, dann geht es ihnen gar nicht um die Langsamkeit als solches, sondern um die Vorstellung, dass es möglich sein müsste, auf eine andere Weise mit der Welt, mit dem Leben, mit den Dingen in Kontakt zu treten.
Der Begriff Entfremdung taucht immer wieder in einem Buch auf. Was ist darum gut zu verstehen?
Ich glaube, im Prinzip wissen wir alle selber ganz gut, was Entfremdung ist. Entfremdung ist ein Zustand, bei dem ich das Gefühl habe, also erstens, ich bin frei, ich habe den irgendwie eigentlich selber gewählt, aber ich bin damit ganz unzufrieden. Das bedeutet, ich habe sowas wie vielleicht einen Job, ich habe vielleicht eine Familie oder vielleicht gehe ich auch in die Kirche und habe das Gefühl, das sagt mir aber irgendwie nichts. Ich frage mich, was ich da tue. Genau genommen entsteht vielleicht sogar ein Widerwille gegenüber dem, was ich gerade tue. Das heißt also, Entfremdung ist ein Zustand, in dem ich aus freien Stücken etwas tue, was ich nicht wirklich tun will. Die spannende Frage ist, was heißt es, nicht wirklich tun wollen? Und ich glaube also, man kann sagen, Entfremdung ist eine Situation, in der mich das, mit dem ich da zu tun habe, die Menschen, die Dinge, vielleicht die Natur, nicht mehr berühren, nicht mehr bewegen, wenn ich das Gefühl habe, da liegt sowas wie ein Grauschleier zwischen mir und der Welt. Und dieser Grauschleier kommt dadurch zustande oder er entsteht dadurch, dass ich mir die Dinge nicht mehr anverwandeln kann, dass ich mein Gegenüber nicht mehr zum Sprechen bringen kann. Das zum Sprechen bringen, das kann das zum Sprechen bringen eines Menschen sein, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit jemandem wirklich in Kontakt, ein Gespräch, das mich berührt, bei dem ich aber auch die Fähigkeit habe, das Gegenüber zu berühren. Oder wenn ich eine Musik höre und das Gefühl habe, die geht wirklich tief in mich hinein, die verwandelt mich in einer gewissen Weise. Ich reagiere darauf auch. Also das Gegenteil von Entfremdung ist ein Zustand, bei dem wir uns Welt anverwandeln, zu eigen machen, uns berühren lassen, aber die Welt auch berühren können. Entfremdung ist also ein Zustand, der dadurch entsteht, dass wir uns die Menschen, mit denen wir reden, die Plätze und Orte, an denen wir uns bewegen, die Gegenstände, mit denen wir arbeiten, nicht mehr anverwandeln können, nicht mehr zu einem Teil von uns machen können, sodass uns die Welt wie tot und stumm und gleichgültig gegenübersteht. Und Beschleunigung kann natürlich eine Ursache davon sein. Wenn ich gezwungen bin, ständig mich auf neue Menschen einzustellen, dann verliere ich irgendwann die Fähigkeit, mit denen wirklich in Kontakt und Austausch zu treten. Und wenn ich von Ort zu Ort mich bewege, also die 17. Stadt in einem Monat oder in zwei Monaten, dann schaffe ich es nicht mehr, mich wirklich auf den Eigensinn, auf die Stimme dieser Stadt einzulassen, ihre Melodie wirklich zu hören. Und wenn ich gezwungen bin, unter Zeitdruck zu arbeiten, dann kann ich mir den Arbeitsstoff, den Gegenstand, an dem ich mich abarbeite, nicht mehr anverwandeln. Und dann legt sich ein Grauschleier zwischen uns und Welt, den man als Entfremdung beschreiben kann.
Was macht denn eigentlich das gute Leben aus? In welche Richtung soll es denn gehen? Wie kann man das erreichen?
Und ich glaube, das gute Leben ist in gewisser Weise das Gegenteil von Entfremdung tatsächlich. Ein lebendig sein bedeutet, die Fähigkeit zu haben, sich auf Welt wirklich einzulassen. Ich will es beschreiben mit einer Haltung des Hörens und Antwortens. Und ich unterscheide die von einer Haltung des Einverleibens, wenn Sie so wollen, oder des Beherrschens und des Kontrollierens. Ich glaube, in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sind wir gezwungen und auch darauf ausgerichtet, Dinge beherrschbar und kontrollierbar zu machen. Qualitätskontrolle ist dafür ein entscheidendes Stichwort. Also sich durchzusetzen in einem Wettbewerbs- oder Kampfmodus, Dinge verfügbar zu machen, zu erreichen und zu kontrollieren, das ist unsere Grundhaltung gegenüber der Welt. Und wir streben dann danach, mehr Welt in Reichweite zu bringen, mit der Hilfe von Technologien zum Beispiel weiter reisen zu können, aber auch mehr Freunde erreichbar zu machen oder mehr Wissensbestände zu erschließen oder mit Hilfe von Geld mehr Welt verfügbar zu machen. Aber ich glaube, dass uns das letzten Endes nicht nur glücklich macht, sondern genau zu dieser Erfahrung von Entfremdung beiträgt. Weil ein gutes Leben, das weiß jeder auch aus der eigenen Erfahrung. Wir haben das Gefühl, dass unser Leben gelingt, meistens nur momenthaft und prozesshaft, wenn wir mit dem Leben, mit der Welt in einen lebendigen Austausch treten. Und ich beschreibe das mit dem Konzept der Resonanz. Mein Leben gelingt, das kann das Familienleben sein, das Arbeitsleben, das Bewegen in der Natur, vielleicht auch mein religiöses Leben. Wenn ich das Gefühl habe, ich höre da ein anderes, diese andere Stimme, das kann die Stimme eines Menschen sein, das kann der Arbeitsstoff sein, an dem ich mich abarbeite, oder die Stimme der Natur, wenn ich mich draußen bewege. Aber natürlich, wenn ich religiös bin, zum Beispiel die Stimme, die mir da in der Bibel, in den Liedern, in der Gemeinde entgegenkommt, als etwas, was mich durchaus irritiert, an dem ich mich abarbeite, aber ich höre es und ich reagiere darauf. Ich versuche zu antworten, also sich berühren lassen, aber auch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu machen, also darauf zu antworten, dem entgegenzugehen und die andere Seite auch zu erreichen. Das ist eine Resonanzbeziehung. Wir machen die in der Begegnung mit Menschen, manchmal in der Arbeit, sehr häufig in der Sphäre der Ästhetik. Also wenn wir Musik hören oder ein Buch lesen, das kann uns berühren und wir antworten darauf, oder wir können, es kann uns auch völlig kalt lassen. Meine These ist, das Leben gelingt dann, wenn wir es schaffen, stabile Resonanzbeziehungen dieser Art, die uns berühren, auf die wir antworten und wodurch wir uns transformieren, also auch verändern. Wenn wir diese Art von Beziehungen herstellen können zu anderen Menschen, zu den Dingen, mit denen wir umgehen und auch zu dem, was man vielleicht Schöpfung nennen kann oder eben Welt als Ganzes, nennen das vertikale Resonanz. Wir brauchen einen Sinn des Lebendigen, des Antwortenden, Verbundenseins mit der Welt als Ganzes. Und wenn das gelingt, dann können wir ein gutes Leben haben. Aber ob es gelingt, hängt nicht nur von uns und von unserer Achtsamkeit oder von unserer Haltung ab, sondern eben auch von den Institutionen und von der Gesellschaft, in der wir uns bewegen.
Welche Rolle kann denn Religion und religiöse Sehnsucht im Leben eines modernen Menschen spielen?
Also die Soziologie ist ja sozusagen ein bisschen überrascht, vielleicht auch ein bisschen blamiert, weil sie eigentlich Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang erwartet hat, dass Religion verschwinden wird oder halt eine mehr oder minder unbedeutende Privatangelegenheit wird. Und jetzt stellt man fest, diese religiöse Sehnsucht lebt immer noch und in mancherlei Hinsicht ist sie vielleicht sogar auf dem Vormarsch und gewinnt auch wieder politische Bedeutung. Was ich finde, aus der Sicht der Soziologie beweist es ganz bestimmt nicht, dass Religion Recht hat mit ihren Annahmen oder so, aber wir müssen erklären, was eigentlich religiöse Sehnsucht ist, was Menschen oder was der Religion so eine starke Macht verleiht. Und ich glaube, dass Religion eine zentrale Erfahrungsmöglichkeit auch bereitstellt und sowas gibt wie ein Resonanzversprechen. In oder durch Religion fühlen Menschen sich mit der Welt in einem Resonanzverhältnis. Ich glaube, wenn man die Bibel liest zum Beispiel, da stellt man fest, dass es ein einziges Schreien und Flehen und Rufen und Bitten um eine Antwort ist, um ein Gegenüber, das uns hört und sieht und uns eigentlich an der Wurzel unserer Existenz liegt. Und Religion und die Bibel geben genau dieses Versprechen, dass an der Wurzel meiner Existenz, am Urgrund, einer ist, der mich hört und der mich sieht und der auch Wege zu mir findet und mir antworten kann. Die Bibel ist da tatsächlich sehr eindrücklich, zum Beispiel in dieser Idee, wenn Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das bedeutet, in dem, was ich bin, bewege ich mich in einem Resonanz, in einem Antwortverhältnis. Ich nenne das vertikale Resonanz und ich glaube, Menschen machen in religiösen Praktiken, im Gottesdienst, zum Beispiel beim Abendmahl, zum Beispiel beim Segen oder in den Liedern, die wir dort singen, die Erfahrung eines existenziellen und essentiellen Verbundenseins, eines Eingebundenseins in ein Antwortgeschehen. Ich denke tatsächlich, dass auch jenseits der christlichen Religion, auch andere Religionen, genau diese Resonanzidee erfahrbar machen, spürbar machen, konzeptualisieren. Da ist eine Art von Resonanzverhältnis. Da ist einer, der hört und sieht mich und da ist einer, der meint mich auch, der adressiert mich auch. Also ich denke, Religion ist eine zentrale Sphäre für die Erfahrung von vertikaler Resonanz. Vertikale Resonanz kann man mit Karl Jaspers beschreiben als der Sinn für das Umgreifende, eine letzte Existenz. Und in der Moderne ist eben nicht mehr Religion die einzige Quelle, die vertikale Resonanz in dem Sinne herstellen kann. Moderne Menschen finden eine Verbundenheit mit dem Leben als solches, zum Beispiel auch in Naturerfahrungen, wenn sie versuchen, eine Stimme der Natur zu hören, in der Wüste, in den Bergen, am Ozean zum Beispiel, oder in der Kunst, in der Musik insbesondere, aber auch im Museum, im Film oder im Buch und zum Teil auch in der Geschichte, wenn wir uns als Teil eines lebendigen historischen Geschehens begreifen, das durch uns hindurch und in die Zukunft geht und uns verbindet mit vergangenen Generationen und zukünftigen Generationen. Aber ich glaube, so kann man erklären, warum Religion bis heute eine ganz wirkmächtige Institution und Idee ist. Und es kommt unter der Perspektive gar nicht so sehr auf die Glaubensinhalte an, als vielmehr darauf oder auf die dogmatischen oder theologischen Inhalte, als vielmehr auf diesen Sinn, dass an der Wurzel unserer Existenz ein Antwortgeschehen liegt.
Welche Form von Weltbeziehung ist denn das Beten, dann das Gebet?
Beten scheint mir eine ganz interessante und vielleicht letzten Endes für uns Menschen fast unverzichtbare Haltung und Erfahrung zu sein, weil Beten fast buchstäblich das, was ich eine Resonanzachse nenne, konzeptualisiert. Das Interessante ist ja, dass man nicht genau sagen kann, ob der Betende nach innen oder nach außen gerichtet ist. Genau genommen ist er beides gleichzeitig. Also er richtet sich an einen Gott in der Regel, an eine höhere Instanz oder an Christus oder wer immer das sein mag, als einen da draußen, was wir vielleicht auch als einen da drüber erfahren, und gleichzeitig nach innen. Er schließt die Augen und geht nach innen und dadurch hat er das Gefühl, dass sich sowas wie eine Resonanzachse ausbildet. Etwas Umgreifendes ist in einer lebendigen, antwortenden Beziehung zu etwas in mir drin. Und wenn ich Antwort sage, meine ich nicht eine unmittelbare Antwort, wie wir alle wissen, dass es naiv ist zu denken, Gott antwortet uns schon. Aber es geht um diese Grundbeziehung, dass da ein responsives, ein resonantes Gegenüber ist, das Wege zu mir findet und das auch umgekehrt meine Signale oder meine Nöte hört und versteht. Und diese Haltung Haltung des sich Verbindens mit einer umgreifenden Realität, das nenne ich vertikalen Resonanz hin. Und ich glaube, dass das ganz unbedingt und unmittelbar zum Leben dazugehört. Das Interessante ist jetzt, dass diese Haltung, dieser Sinn für vertikale Resonanz eben tatsächlich auch anders erzeugt werden kann. Wenn Menschen Musik hören, haben sie genau die gleiche Achse. Man kann gar nicht genau sagen, ob der Musikhörer nach innen oder nach außen gerichtet ist, wenn er zum Beispiel im Konzert ist. Natürlich ist das Orchester da draußen. Trotzdem schließen wir wie im Gebet die Augen und hören nach drinnen. Auch da gibt es dieser Aufbau einer Resonanzachse, welche meine Existenz, meine Essenz mit der Welt da draußen verbindet. Und eine dritte Sphäre wäre die Natur. Wenn Menschen am Ozean stehen oder auf den Bergen, auch da haben sie das Gefühl, dass sich diese Achse zwischen innen und außen, zwischen oben und unten, zwischen meiner individuellen Existenz und einem umgreifenden aufbaut.
Noch eine Sache, Thema Religion. Wie lassen sich denn die Gewaltexzesse in der Vergangenheit und auch jetzt in der Gegenwart im religiösen Kontext erklären?
Ach, Gewaltexzesse. Ja, natürlich ist es eine traurige Nebenfolge, dass Religion ganz häufig eben dann auch zum Gegenteil von Resonanz führt. Ich finde, Fundamentalismen und natürlich erst recht da, wo sie gewalttätig werden, stellen das Gegenteil von Resonanz dar, weil es da nicht um Hören und Antworten, sondern um Durchsetzen und im schlimmsten Fall sogar Ausmerzen des anderen geht, wo ich keine andere Stimme mehr höre. Und das ist nicht ganz leicht zu erklären, wie eigentlich eine Resonanzidee, wie ich Religion verstehe, plötzlich ins Gegenteil umschlagen kann. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt, erstens, dass natürlich gerade Resonanz in religiöser Hinsicht sehr prekär ist. Wir können nie sicher sein, ob es diese andere Stimme, nämlich Gott oder die religiöse Quelle, wirklich gibt, sodass diese Verunsicherung darüber möglicherweise dazu einer gewissen Panik führt, dass wir es unbedingt uns und andere davon überzeugen wollen, dass das da ist. Und noch problematischer ist vielleicht, also das Hören wird schwierig und noch problematischer wird möglicherweise die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, weil Resonanz nicht nur bedeutet, dass wir uns von etwas berühren und ergreifen lassen, sondern auch, dass wir darauf antworten und vielleicht sogar die andere Seite erreichen können. Und was religiöse Selbstwirksamkeit ist, ist ganz schwer zu sagen. Die kann die Form annehmen, dass wir glauben, wir müssen tätig werden, wir müssen antworten, indem wir anderen dann unsere eigene Religion aufzwingen. Möglicherweise hängt es auch da, oder ganz sicher hängt es damit zusammen, dass Rituale ganz wichtig sind für Resonanzerfahrungen. Wir machen meistens die Erfahrung des Verbundenseins mit einem anderen. Übrigens ist diese Verbindung, die da entsteht, ja nicht nur eine vertikale zu einem Gott, sondern auch der Gläubigen untereinander und häufig zu bestimmten Dingen, zum Beispiel zu Wein und Brot im Abendmahl. Also da werden alle drei Resonanzachsen bedient, die vertikale nach oben, wenn Sie so wollen, die horizontale zu anderen Menschen und die diagonale zu Dingen. Und diese Resonanzerfahrung ist fast immer eingebettet in Rituale, zum Beispiel das Abendmahl, um ein Beispiel zu nennen, oder halt überhaupt einen Gottesdienst. Und das Problem ist jetzt, dass diese Rituale auch immer die Gefahr haben, dass sie erstarren, dass sie zur reinen rituellen Formel werden und dass sich da gar nichts mehr bewegt. Wir fühlen uns nicht mehr berührt, wir fühlen uns auch nicht selbstwirksam, wir ziehen halt ein zeremoniell durch. Die Notwendigkeit und der Versuch, da diese Resonanzerfahrung lebendig zu halten, kann eben unglücklicherweise auch sehr gewalttätige Formen annehmen, dass sie dann versuchen, den Resonanzsinn mit Gewalt, mit Überwältigung zu befriedigen. Und so kann das eigentlich zarte religiöse Waldgeschehen in äußerst brutale soziale, politische und sogar militärische Konflikte umschlagen.
Eine letzte Frage: Wie bauen Sie selbst Resonanzachsen auf? Ist es die Musik im Orgelstuhl oder?
Also ich versuche, und ich habe den Eindruck, das gelingt mir auch durchaus, in Resonanzen in all diesen Dimensionen aufzubauen. Mir ist Natur wichtig. Ich bin zum Beispiel, ist mir ganz unklar, schon seit ich Kind war, habe ich ein quasi, ich weiß nicht, eine Art von mystischem Verhältnis zum Schneefall. Ich finde, wenn es anfängt zu schneien, ändert sich mein Weltverhältnis und mein in der Welt sein. Und auch in die Sterne gucken ist für mich eine ganz wichtige Resonanzachse. Aber die zentrale Nabelschnur ist vielleicht wirklich die Musik. Sowohl als Hörer von Musik, wo ich das schon relativ als Jugendlicher hatte ich das Gefühl, das ist wie meine Nabelschnur zum Leben. Irgendwie bin ich da anders verbunden mit Leben, mit Welt, vielleicht auch mit dem, was über der Welt ist, durch Musik hören. Und zu religiösen Erfahrungen bin ich irgendwie über ganz viele Umwege gekommen, weil meine Eltern waren sehr unternehmungslustig, die haben sich in allen möglichen esoterischen, auch hinduistischen Kreisen bewegt. Und irgendwann bin ich tatsächlich dann in der protestantischen Kirche gelandet und mache da die Erfahrung, dass beim Orgelspielen, beim Singen, auch beim Beten Resonanz, das, was ich jetzt Resonanzen nenne, sehr lebendig wird, sodass ich sagen würde, religiöse Erfahrungen sind für mich eine wichtige Resonanzachse, aber nicht aufgrund des dogmatischen oder theologischen Gehalts. Ich komme immer extrem ins Stottern, wenn ich irgendwie sagen soll, glaubst du an den Himmel oder an die Hölle oder dass Maria Jungfrau war oder dass die Nichtchristen verloren sind oder an die Dreifaltigkeit oder sonst etwas. Das ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich Schnuppe. Ich glaube, ich würde mich da Bruno Latour anschließen, der sagt, bei der Religion geht es um diese Grundhaltung, um diese Grund Erfahrung, dass am Urgrund der Existenz eine Antwort geschehen liegt. Das ist meine tiefe Überzeugung und ich glaube, die kann man erfahren, gerade in kirchlichen, religiösen Kontexten. Sobald es zum theologischen Streit wird, zum dogmatischen Streit, glauben wir jetzt A oder glauben wir B, haben wir Resonanz und eigentlich das Wesen von Religion schon verloren.